Wir bitten dich, Jesus, dass du in uns einfach dein Licht aufgehen lässt und dass du uns erleuchtest durch dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort ein Licht ist auf unseren Weg. Ein Licht, das uns davor bewahrt, dass wir überrascht werden, übereilt werden. Ein Licht, das uns bewahrt davor, dass wir hinfallen und uns verletzen. Wir danken dir. Dein Wort deckt auf, auch tief im Innersten unserer Herzen, diese Ecken und Kanten, die nur durch dein Wort erleuchtet werden können. Herr, reinige du uns durch dein Wort, ermutige uns, stärke uns, schenk, dass wir wachsen und viel Frucht bringen. Bring dir unsere Kinder, die schlafen, die Jugendlichen, und bring dir auch Connys Frank und bitten dich, dass du ihn segnest in unsere Mitte. Wir danken dir, dass du ihn liebst und für ihn gestorben bist und auferstanden bist, und dass es dein Wille ist, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Herr, wir rühmen dein Blut über ihn und segnen ihn jetzt zusammen, Vater, in Jesus' Namen. Amen. Ja, wir waren bis Vers 20 gekommen, soweit ich mich erinnern kann. Wir hatten zum Schluss gesehen, wie Jesus all sufficient ist, all genug. Genug ist für uns. Wir brauchen nicht Jesus und irgendwas anders, sondern wenn wir ihn haben, dann werden wir nicht nach andere Dinge fragen. Er ist der Erste in der Schöpfung, der Erste im Leib, als Haupt des Leibes. Er ist der Hirte. Und wir sind, Günther und ich und viele andere, nur Hirtenhunde. Kaleb bedeutet ja Hund, der Name Kaleb bedeutet Hund. Und das hatte ich vergessen, euch heute Morgen zu sagen. Wir sind nicht Hirten in dem Sinn, Jesus Christus ist der Hirte. Er ist Haupt der Gemeinde, Haupt auch jede kleine Gemeinde, egal welche Konfession. Wenn sie zum Leib gehören, die Gemeinden, so ist Christus Haupt. Und er hat es so gemacht, haben wir in Vers 19 gelesen, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Gott hat das so entschieden und wir müssen Gott Gott sein lassen. Vers 20, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Die Welt würde sagen, Friede ist die Abwesenheit vom Krieg. Für uns Christen ist es nicht. Friede hat eine ganz andere, viel tiefere Bedeutung. Friede ist die Abwesenheit von Sünde und alles, was sich gegen Gott aufbäumt. Das ist Friede. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Die Bibel erinnert uns immer wieder, wo wir herkommen. Und Gott will es nicht zulassen, dass wir vergessen, wo wir herkommen. Er erinnert auch sein Volk immer wieder im Alten Testament, dass er sie befreit hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Es hält uns demütig, es gibt uns ein dankbares Herz, es hilft uns, dass wir uns auf ihm verlassen. Er erinnert uns daran, wo er uns hergeholt hat, wie tief wir versunken waren in unsere Sünde, wie fern wir waren von Gott. Er tut es nicht, weil er mit dem Finger zeigen will, er tut es nur, damit wir das nicht vergessen, wo er uns hergeholt hat, wie groß seine Liebe ist, wie sehr sich Christus erniedrigt hat bis zum Äußersten, hat seine Herrlichkeit ausgezogen und ist zu uns gekommen, um für unsere Sünde zu sterben. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Er liebte uns, als wir noch seine Feinde waren. Wie auch mit Frieden ist es auch mit Feindschaft. Wir sagen oft, ich habe nichts gegen ihn. Und weil ich ihm nichts gegen ihn habe, bin ich ihm nicht feindlich gesinnt. Die Bibel fordert ein Stückchen mehr von uns. Die Bibel sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es gibt keine Grauzone. Wir haben das oft gerade mit den Liberalen, mit diesen ganzen neutralen Zone. Es gibt keine neutrale Zone. Entweder ihr seid für mich und wenn ihr nicht für mich seid, seid ihr gegen mich. Wir können das kurz lesen. Jesus sagt das in Matthäus Kapitel 12 und Vers 30. Er sagt mehr als für und gegen. Er spricht auch über Ordnung. Wenn wir nicht in der Ordnung Gottes sind oder leben als Christen, erzeugen wir Unordnung in der Familie. Wer nicht in der Ordnung Gottes lebt, der erzeugt Probleme in der Gemeinde. Wer nicht mit mir ist, steht da, der ist gegen mich, das hatten wir gesehen. Aber nun nicht nur das sagt Jesus, sondern und wer nicht mit mir sammelt, wer nicht aktiv ist für mich, der zerstreut. Und darum geht es auch, Paulus hier in diese Verse, es gibt da Männer in der Gemeinde, die zerstreuen. Die sind nicht für Jesus. Sie tun so, als ob sie es wären, sind es aber nicht. Und dahin führt hier dieser ganze Text hier in Kolosser. Wieder zurück zu Kolosser 1, 21. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch, und Luther schreibt, heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. In Elberfelder steht heilig, es steht auch untadellos oder untadelig, also tadellos. Und makellos, da übersetzt die Elbefelder unsträflich. Diese drei Dinge will Christus oder hat Christus für uns getan. Heilig bedeutet, wir sagen in Englisch, put aside for God. Das ist heilig. Ich dachte immer, heilig sind die Menschen, die nie sündigen. Bill schrieb immer, damals gab es, oder hatten wir zumindest noch kein E-Mail in den 90er Jahren, da gab es immer Fax und wir haben gefaxt und er faxte immer und er sagte, greet the saints, grüßt die Heiligen. Und ich habe ihn dann immer zurückgefaxt, weil es bei uns damals so chaotisch war, wenn ich welche finde, grüße ich sie. Und so geht uns doch oft, oder? Wir haben solche Probleme miteinander und wir haben auch diesen Anspruch immer einander. Ich denke, du bist Christ, ich denke, du bist mein Bruder. Heilig ist derjenige, der sich Gott ganz geweiht hat. Und das ist das, was Gott verdient schließlich. Das ist wahre Anbetung, ein lebendiges Opfer. Das ist geheiligt sein. Und ich merke das im Dienst. Je mehr ich mich mit ihm beschäftige, je mehr ich mich ihm hingebe, je reiner mein Leben wird. Es ist Hingabe. Heiligsein ist ein Hingabe und Gott, ein ungeteiltes Herz. Das war Davids Wunsch an Salomo, ein alter Mann, so weise. Was wollte David? In seinem Sterbebett sagte er, oh Salomo, dass du, Jehova, dass du Gott lieben würdest vom ganzen Herzen. Und die Augen Gottes bewegen sich durch die Erde und er sucht nach Menschen, die ihm lieben vom ganzen Herzen, mit ungeteilten Herzen. Das ist das, was uns das Leben so schwer macht, oder? Hin und her gerissen. Sogar hin und her gerissen zwischen einer Liebe, zwischen zwei Menschen. Die Ehe kann nur halten, wenn Gott der Erste im Bund ist. Alles andere führt zu Bindung hin. Wenn wir uns ganz an Gott binden, finden wir Freiheit. Wie vorhin gesagt, Bill sagte, oh, das Einzige, was Rosemary jetzt hat in ihrer Not, ist Jesus. Ich kann sie nicht mehr erreichen in ihrer Not und Elend. Ein geheiligtes Leben führt uns durch dunkle Täler hindurch. Ein Leben, das auf Gott geworfen ist. Hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit ihr geheiligt seid, tadellos. Also ein Opfer musste tadellos sein im Alten Testament, ohne Flecken und Runzel. Dahin will Gott uns führen, das ist Heiligung. Er möchte, der Vater möchte, dass wir so sind, wie Jesus ist. Unsträflich. Das tut er, indem dass wir nicht bestraft werden können. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Teufel uns bestrafen kann. Um das etwas besser zu verstehen, Paulus schreibt darüber in Römer. Römer 8. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles andere schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Das tat er so schön, Jesus, und dieses Bild vor die Pharisäer, diese Frau erwischt hatten im Ehebruch. Sie schleppten ihn hin und haben erwartet, dass Christus sie verdammt. Er tat's nicht. Er ist nicht gekommen zu verdammen, sondern zu erlösen. Er ist nicht gekommen, um zu bestrafen und zu richten, sondern zu erlösen und zu versöhnen mit Gott. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und so weiter. Uns alle bekannte Worte. Also er hat uns heilig, tadellos und unsträflich gemacht. Wenn ihr nun bleibt im Glauben gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter den Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Dranbleiben, wie heute Morgen gesagt. Wenn wir dranbleiben, werden wir erleben, dass wir nicht beschuldigt werden können, dass wir nicht angeklagt werden, dass wir geheiligt werden, wenn wir bleiben in der Beziehung zum Vater durch Jesus Christus. Nun freue ich mich, schreibt er in Vers 24, in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für sein Leib, das ist die Gemeinde. So, das Leiden, wovon hier Paulus spricht, ist nicht das Leiden, das die katholische Kirche verkündigt. Das ist nicht ein Leiden zur Erlösung hin. Es ist nicht ein Leiden anstatt. Es ist ein Leiden für. Und es ist nicht zur Erlösung hin, sondern es ist zur Verkündigung des Evangeliums. Und da leiden wir, da leidet Paulus. Er schreibt, ich leide für euch. Er schreibt, ich freue mich, dass ich für euch leiden kann. Es gibt Bibellehrer, die sagen, dass das mit dem Leiden Quatsch ist, dass wir nicht mehr leiden müssen. Das ging, wie heute Morgen gesagt, alles hier mit der Wohlstandstheologie los, wo viele Lehrer, ja, die Welle kam eigentlich aus Amerika. Es kommt viel unheimlich Gutes aus Amerika und davon profitieren wir auch sehr als Calvary Chapel Gemeinden. Es kommt aber auch viel Mist aus Amerika, eine ganze Menge. Und die Wohlstandstheologie kam aus Amerika. Ich kann mich erinnern, Anfang der 70er Jahre ging es hier los und in vielen Gemeinden wussten Geschwister nicht, was ist denn Wohlstandstheologie. Und aus der Wohlstandstheologie ist auch vieles andere entstanden, was wir auch heute noch, andere Wellen, andere Bewegungen, andere Lehren, die fleischlich sind, wo das Wort Gottes genommen wird und verdreht wird, wo es materialisiert wird, wo Wohlstand etwas mit Materie zu tun hat. Etwas mit einem Kühlschrank und zwei Autos und eine Waschmaschine und ein Konto. Wenn du glaubst, wenn du wirklich Gott vertraust, der Herr will dich segnen und du wirst immer gesund sein, Konto wird immer, ne, im schwarzen Bereich und nicht im roten Bereich sein, das ist Lüge, es ist Verdrehung des Evangeliums. Und hier hat auch Paulus damit zu tun, mit Verdrehungen des Evangeliums. Die Bibel lehrt uns aber eigentlich, da müssen wir ganz nüchtern sein. Jesus selbst hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, ich bin das Haupt, bin euer Herr, wenn sie mich hassen, wenn sie mich verfolgen, dann werden sie es mit euch tun. Und unsere Geschwister haben das schon im ersten Jahrhundert erlebt, unter Titus, wo Christen als Fackeln benutzt wurden, wo sie zu den Löwen geworfen wurden, wo Tausende an einem Tag geschlachtet wurden. Nicht nur in Israel, überall in Asien, in Europa, in Nordafrika. Wir leiden heute nicht auf diese Weise und wir danken Gott immer, dass wir diese Freiheit haben. Aber wie lange werden wir sie noch haben? Wir wissen das nicht genau. Und Jesus hat prophetisch gesprochen, was Leiden betrifft. Wir werden leiden, wir werden gehasst und abgelehnt werden. Es geht so viele Christen gut, weil sie nicht konsequent sind bei der Arbeit, weil sie Abstriche machen, weil sie sich die Welt anpassen und dann danken sie Gott, dass es ihnen so gut geht. Es geht ihnen aber nur so gut, weil sie so lasch und lau sind. Paulus hat gelitten, Mann, Schiffbruch, von Schlangen gebissen. Der ist gejagt worden, hat im Gefängnis gesessen. Was hat Paulus? Paulus hat doch ein Leben voller Freude und es war ein Abenteuer, aber es war Leiden. Und für unsere Geschwister in islamischen Ländern, ich weiß von Indien her, für unsere Geschwister in Indien ist es sehr schwer, bis zum Tod hin. Missionare werden zerstückelt. In Südamerika, wo ich aufgewachsen bin, da viele meiner Freunde sind vor der Gemeinde erschossen worden. Uns geht's gut und das ist nicht immer so gut, dass es uns gut geht. Und es geht uns gut, weil wir uns der Welt anpassen. Die Konfrontation ist nicht mehr da. Wir sind Licht und Salz. Wenn aber die Salz, ihre Wurzeln, die Würze ist ja die Konsequenz, die Radikalität, das ist die Würze. Wenn aber Salz ihre Wurzel verliert, dann ist sie nur gut genug, um hingeworfen zu werden. Und als Junge habe ich das gesehen in der Wüste, wie das ist, wie der Boden hart wird durch Salz. Dann habe ich das verstanden, was es eigentlich ist. Es ist nur noch gut, um drauf zu laufen, ne? Es taugt nichts. Es bewahrt. Das war ja deren Kühlschrank damals Salz. Ohne Salz konnten sie nicht überleben. Es wurde alles in der Hitze schlecht. Philipper 4,11. Schau, Paulus von sie, ich bin aber hoch erfreut, das ist nur eine Seite zurück, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt. Haben wir das gelernt? Ich kenne das gar nicht mehr, dass Gabi nichts in der Speisekammer hat. Dass kein Mehl da ist, dass kein Brot da ist, dass keine Margarine oder sogar Butter ist da. Und wir nehmen das alles so selbstverständlich hin. Unser Keller ist vollgestopft. Wir sind gut versichert. Das alles so lässig bei uns, oder? Und wenn die staatliche Versicherung nicht mehr ausreicht, Rente, da kommt noch eine Zusatzversicherung. Wir sorgen so sehr für uns. Paulus tat das nicht. Er war angewiesen darauf, dass Gott für ihn sorgt durch die Geschwister. Das ist das Thema hier. Aber wir sind so gut abgesichert heutzutage, dass Gott da oben sitzt und denke, ich würde so gern für meine Geschwister in Europa sorgen. Geht aber nicht, denn sie haben alles. Wir setzen uns gar nicht diese Gefahr aus, oder? Sogar wenn wir geben in der Gemeinde, oder? Hey, ich spreche hier von meiner Haltung. Ich will euch nichts in der Schuhe schieben hier. Aber ich rechne sogar beim Geben, oder? Wir denken vom Zehnten. Gott spricht vom Zehnten und ein Opfer, oder? Das ist darüber hinaus, das ist mehr. Und es ist oft gut, dass wir geben auf eine Weise, wo wir sagen, Herr, ich habe dann nicht mehr genug für mich, aber du wirst schon für mich sorgen, dann kann ich es erleben. Wenn ich mich jetzt diese Gefahr nicht aussetze, diese Spannung nicht aussetze, kann ich Gott nicht erleben. Und ich frage mich, warum erlebe ich Gott nicht? Warum ist alles so still um mich? Ich bin nicht konsequent, wir reden jetzt nur vom Geben. In dem, was ich sage bei der Arbeit, in dem, was ich meinen Nachbarn sage, ne, provoziere ich sie zum Nachdenken, nehme ich Stellung zu dem, was ich eigentlich in mein Herz glaube. Paulus kannte das. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Er kannte das. Er lebte im Glauben. Und ich bin so dankbar. Und es geht uns doch auch alle, nicht nur den Pastoren, sondern es geht viele von uns so, oder? Dass wir wissen, Mann, ja, ich danke dir, Jesus, dass die Gemeinde für mich sorgt, aber eigentlich reicht es nicht aus. Wie viel muss ein Mann heute verdienen, um na, 5 Kinder zu ernähren, sie zur Schule zu, gerade wenn sie erwachsen geworden sind, 13, 15, 18, da hast du nicht 3 Kinder, nein, du hast 3 Erwachsene und dann Papa und Mama, das sind 5. Und das soll das alles mit 1700 Euro gehen, wo es Euro auch nichts mehr wert ist? Auf jeden Fall ist es nicht 2. Wir kennen diese Spannung. Kinder, Geschwister, das ist gut, dass es so ist. Wir können Gott dankbar, Paulus ist dankbar, ich danke dir, Herr, ne? Das ist Leben, diese Spannung, die lasse ich mir nicht nehmen, ich habe nicht genug und dennoch geht's, oder? Ich stopfe was in der Kollekte rein, im Opfer, ich mag das Wort Kollekte nicht, Opfer rein und Ende des Monats habe ich immer noch was, ne? Ist immer noch was da. Ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungrig. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles. Ich liebe dieses Vers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder auf Englisch steht stark macht. Christus. Ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht, Christus. Er macht mich stark, wozu? Zum Angeben? Zum perfekten Leben hin? Zum Wohlstand? Nein, das Thema ist hier Leiden. Und wir brauchen Kraft zum Leiden. Dann von Natur aus wollen wir nicht leiden. Wer will denn leiden? Ein Mensch, der leiden will, müsste normalerweise irgendwo eingeliefert werden, oder? Den holen sie ab, weil es nicht normal ist, es ist nicht menschlich, es ist göttlich. Und weil es göttlich ist, brauchen wir Kraft dazu. Paulus schreibt dann auch noch einmal, ich habe es mir notiert, 27 bis 30 vom selben Kapitel schreibt er, Brief, Philipper 1, 27 bis 30. Da spricht er nicht nur das Materielle an, sondern vielmehr wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht, und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Also für Paulus war das klar, dass er leiden müsste, um das Evangelium zu verkündigen. Wenn ich denke an die alten Geschwister vor 100, 200, 300 Jahren, die Europa verlassen haben, um nach Indien und Afrika zu gehen. Die haben Frauen und Kinder zurückgelassen. Es wird heutzutage sogar theologisch in Frage gestellt. Ich glaube, dass es nicht unbedingt immer so ist, dass Gott will, dass ein Mann seine Frau und Kinder verlässt. Eigentlich wäre es auch von der Bibel her ganz normal, dass ein Ehepaar zusammenbleibt mit den Kindern. Aber es ist nicht immer so möglich. Und Paulus hat geschrieben, aus diesem Grund heirate ich nicht. Dann, wenn ich keine Frau und Kinder habe, dann kann ich mich Gott ganz hingeben. Aber es hat viele Männer Gottes gegeben, die bereit waren, auf alles zu verzichten, um das Evangelium zu verkündigen. Es ist durch Leiden. Für Jesus war es ja auch kein Spaziergang hier hinunter zur Erde. Wir denken heute noch, trotz allem, aller Umweltverschmutzung und Mangel an Moral, wir haben uns gewöhnt hier, auch als Christen, an diese Welt. Und so schlecht ist es auch wieder nicht, ne? Die Welt. Aber für Jesus war es ein Schritt in die Finsternis hinein. Gott hat sich oder ekelt sich so vor Sünde und Unreinheit, vor Rebellion und Untreue, dass es ihm so fremd, dass es für Jesus wahnsinnig schwer war, diesen Schritt hier zu uns herab. Es war Leiden für ihn. Er war bereit zu leiden, alles hinter sich zu lassen und zu uns zu kommen. Und es ist ein Zeichen des Evangeliums, ein Merkmal des Evangeliums, dass wir auch bereit sind, zu verzichten und mitzuleiden, sodass das Evangelium verkündigt wird. Wir sind jetzt in Vers 25. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist offenbart seinen Heiligen. Elberfelder geoffenbart worden. Etwas deutlicher. Es gibt keiner, der sagen kann, ich habe Gott gefunden. Ich bin gefunden worden vor Gott. Es gibt keiner, der sagen kann, ich verstehe Gott, ich habe ihn verstanden. Er hat sich offenbart, er hat sich erniedrigt. Wir können Gott nicht erreichen. Er muss sich in sein Erbarmen uns offenbaren. David im Psalm 119 sagt etwas sehr Befreiendes über Erkenntnis. Ich habe Zeugnisse gehört, wo Menschen sagen auf leichtsinnige Weise, ich habe Gott gesucht und habe ihn gefunden. Die Bibel sagt, es gibt keiner, der aufrichtig sucht. Gott sucht uns und offenbart sich uns. David spricht über Offenbarung und Erkenntnis und sagt in Vers 65 vom Psalm 119. Du tust Gutes deinen Knecht Herr nach deinem Wort. Lehre mich heilsame Einsicht und Erkenntnis. Es geht hier also um Erkenntnis und Einsicht. Denn ich glaube deine Geboten. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Weisungen. Die Stolzen erdichten Lügen über mich. Ich aber halte vom ganzen Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist völlig verstockt. Ich aber habe Freude an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Damit wir Gott verstehen, müssen wir gebrochen werden. David hat verstanden. David war ja natürlich der eine, der in Selbstgerechtigkeit da oben auf seinen Palast spazieren ging, als König, als Herrscher über Israel. Er kannte Phasen in seinem Leben, er war ein Mann nach Gottes Herz, kannte aber Phasen in seinem Leben, wo er alles andere war, als demütig und gebrochen. In seinem Stolz als König ging er spazieren da oben auf sein Dach und schaute hinab, ne, auf jemand anders, seine Frau, und dachte, ich bin ja König, ich nehm's mir, es ist ja alles meins, es gehört ja alles mir. Und Gott musste ihn zerbrechen, Gott musste ihn demütigen. Und das Ziel war, damit David zu Erkenntnis Gottes kommen konnte. Vers 27 von Kolosser 1, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnis unter der Heiden ist. Es ist also, wie gesagt, ein Geheimnis. Und wir kommen nur an dieses Geheimnis heran, indem, dass wir uns fügen, beugen und gebrochen werden in unser Stolz. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in alle Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. So, Paulus spricht auch von sich als jemand, der konsequent ist, als jemand, der alles gibt, als jemand, der sich nicht klein kriegen lässt. Er tut es aber alles in der Kraft Gottes. Er tut es nicht im Fleisch. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe, wie in der Kraft dessen, in mir kräftig wirkt. Kapitel 2. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Zurück zu dem, was ich sagte heute Morgen in der Anleitung. Kolosse war genau zwischen Ephesus und Laodicea. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allen Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In welchen verborgen liegen? In Christus liegen sie verborgen, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Gerade nach meiner Bekehrung hatte ich Begegnungen mit Christen, die mir ständig klar machen wollten, dass mir etwas fehlen würde. Du hast dich bekehrt, aber das musst du noch haben. Hast du das noch nicht erlebt? Wie heute Morgen gesagt, diese ganze Jesus und Botschaften. Hier steht, wenn wir Jesus haben, haben wir alle Schätze. Es ist alles in ihm verborgen. Lasst euch nicht verführen, sagt Paulus. Lasst euch nicht verführen von denjenigen, die sagen, Jesus ist gut, aber es gibt mehr. Es gibt da etwas mehr. Komm, ich möchte dir erzählen, das sind auch oft Geheimnisse. Das weiß nicht jeder. Es wird getuschelt. Nur die Insider, ne, kennen das. Vers 5. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glaube an Christus sehe. Paulus hatte für diese Gemeinde so gebetet, dass er Einsicht hatte, geistlich in der Situation. Und ich merke, wie Gott das auch oft für mich tut in der Gemeinde. Im Gebet bereitet er mich auf Situationen, die bevorstehen in der Gemeinde. Gerade wo Personen betroffen sind. Er gibt mir Einsicht und ich bin dann nicht überrascht. Das Problem tut sich auf, ne? Und man fällt nicht vom Hocker. Man wird nicht umgehauen. Warum? Gott hat mich vorbereitet auf der Situation im Gebet. Und so ist es mit Paulus. Er betet für diese Gemeinde. Und obwohl er nicht da ist, hat er Einsicht in den Problemen, die da sind in der Gemeinde. Diese ganze Frage, die hier jetzt aufgeworfen wird, über Geschwister, die besondere geistliche Erleuchtung oder wie heißt das, Eingebung haben, besondere geistliche Erkenntnisse haben, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dieser ganze Bereich der frommen Werke. Es gibt normalerweise immer zwei Flügel zu Problemen. Es gibt der linke und der rechte Flügel. Das eine übergeistliche, das andere gesetzliche. Und hier hat es also diese zwei Seiten. Er schreibt in Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das ist immer ein Schutz für uns. Nach unserer Erkenntnis zu leben. In Jakobus steht in Kapitel 4 ganz am Ende, wer weiß, was richtig ist und tut's nicht, dem ist Sünde. Und wer in der Sünde lebt, ist blind. So sagt Paulus hier, wenn ihr nach eurer Erkenntnis lebt, dann seid ihr sicher. Dann seid ihr nüchterne Christen. Beide Füße auf dem Boden, keine Schwärmer. Wenn ihr aber vieles erkannt habt und dies nicht tut, lebt ihr in der Sünde und könnt diese Probleme nicht erkennen. So seht zu, dass euch niemand, Vers 8, einfange durch Philosophie. Hier werden zuerst die Philosophien angesprochen. Geheimnisse, hohe Erkenntnisse. Es war ja auch gerade unter den Griechen und der Einfluss war da. Philosophen, mit all ihrer zusätzlichen Erkenntnis. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das wiederholt er jetzt das dritte Mal, dass er das sagt. Kinder, Jesus ist genug. Lasst euch nicht verführen, auch durch hochintellektuelle Menschen. Das hat mich mal so bewegt, als ich in den Bergen in Indien war, bei einem Einsatz, einer meiner ersten Besuche in Indien, war ich ganz oben an der Grenze nach Nepal und dachte, Mann, das ist ja eine Möglichkeit, ne? Dein Bibelwissen weiterzugeben an Menschen, die wenig wissen von Jesus. Und ich habe Gott, ich meinte das mit ehrlichem Herzen, ich habe Gott gesucht, Herr, wenn ich den Kindern etwas vermitteln kann, so schenk mir ein Wort, und habe mich vorbereitet auf diese Begegnung. Und die Kinder haben sich dann versammelt da oben in den Bergen, bei Minusgrad, barfuß im Schnee rumgelatscht, die hatten keine Schuhe. Oh, und die Mädels haben Röckchen, Kleidchen gehabt, die ziehen unsere Kinder im Sommer an und frieren. Die hatten nichts, sie waren dünn, sie waren schmuddelig, weil auch nicht genug Wasser da war, und gab auch nur kaltes Wasser. Sie konnten sich nicht richtig waschen, sie konnten sich nicht richtig ernähren, und das war solch ein Elend äußerlich. Und ich hatte in meinem Herzen, oh, danke, Jesus, du hast mich hergeschickt, um diese Kinder reich zu machen. Ne? So aus Europa angereist, ne? Der frisch bekehrte Evangelist und zukünftiger Missionar. Und dann saßen wir zusammen und dann fingen die Kinder an zu singen. Und diese Kinder waren so voller Jesus, so voll des Heiligen Geistes, dass ich zusammengebrochen bin und habe geweint und habe mich geschämt. Die waren nie zur Schule gegangen, die konnten die Bibel nicht selber lesen, sie waren arm, sie waren nichts in dieser Welt. Wie sollten diese Kinder mir jemals etwas geben? Sie hatten mehr, als ich jemals gehabt hatte. Es ist nicht vom Intellekt abhängig. Es ist nicht Wissen. Wenn es mit Wissen zu tun hätte, wenn es mit Philosophien zu tun hätte, wäre Manfred viel schlauer als wir alle hier, weil er Köpfchen hat. Aber das wäre doch ungerecht Peter gegenüber, mit so ein niedriges IQ. Das würde heißen, Manfred kann Gott besser verstehen, weil er mir Köpfchen hat. Da wäre doch Gott ungerecht. Diese Kinder waren genauso in der Lage, Gott zu erreichen, genauso wie ich. Gott zu verstehen, Gott zu begreifen. Gott konnte sich ihnen genauso offenbaren wie ich. Noch besser, wisst ihr warum? Mein Stolz, wieder zurück zu Davids Psalm. Ich danke dir, Herr, dass du mich gebrochen hast, dass du mich, es ist so ein Wort, das uns so fremd ist. Wer würde Gott am Abend danken dafür, dass er gedemütigt wurde? Als ich anfing als Pastor an der Gemeinde, wurde ich jeden Sonntag gedemütigt. Stand auf, meinte, ich hätte das alles richtig im Griff. Ich hatte genug gelesen und da kam nichts dabei raus. Gar nichts. Ich habe mich so geschämt über Monate. Ich wollte alles schmeißen. Wir müssen von Gott gebrochen werden, um ihn zu verstehen. Es ist nicht Philosophie. Es sind keine hohen Erkenntnisse. Und wenn wir alle wüssten, was da so erzählt wird. Ich bin oft auch mit Pastoren zusammen, da frage ich mich, was wollen die eigentlich? Wo wollen die hin? Die reden über besondere Erlebnisse, besondere Erkenntnis, die auch keiner andere hat. Die schreiben Rundbriefe und berichten über Offenbarungen, die nicht in der Bibel sind. Und denen interessiert das anscheinend gar nicht, dass sie nicht in der Bibel sind. Es interessiert denn überhaupt nicht, das sind Erfahrungen, die ihnen so wichtig sind, sie lassen sie nicht los. Märchen sind das. Judas erzählt darüber. So schön. In Kapitel 1, gibt ja nur eins. Und schreibt darüber in Vers 8. Judas 8, ebenso sind auch diese Träumer, ein schönes Wort, ja, philosophieren, träumen, die ihr Fleisch beflecken, jeder Herrschaft verachten. Ja. Sie ordnen sich nicht unter. Sie sind hoch erhaben. Sie haben ja Erkenntnisse, die der normale Christ nicht hat. Sie verachten jede Herrschaft und die himmlischen Mächten lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete und den Leichnam des Mose, wagte er nicht über ihn ein verdammendes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles. Mose hatte solch eine Achtung. Er hat den Teufel nicht leichtsinnig provoziert. Diese sind aber so stark und so groß und herrlich. Sie lästern und begeben sich in Gefahr. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, dann daran verderben sie. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains. Tötete sein Bruder aus Neid, ne? Er tötete seinen Bruder, der Kain, weil er neidisch war über den Leben, die Beziehung, über das Leben und die Beziehung, die Abel hatte zu Gott. Und fallen in den Irrtum des Bileam. Bileam, der Geldsucht, der Materialist, um Gewissens willen und kommen um in den Aufruhr Korachs. Sie sind Schandflächen bei euer Liebesmahlen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben. Kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Ihre Botschaft hat keine Grundlage, es hat keine Wurzel, es ist nicht gegründet in Christus. Wie Wolken hin und her getrieben, Wellen des Meeres, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Ros ist wie die dunkelste Finsternis der Ewigkeit. Solche harte Worte hat Paulus zu sagen über diese sogenannte Brüder. Das waren ja keine wahre Brüder. Sie haben sich Brüder genannt, waren aber keine echte Brüder. Da sind die Übergeistlichen hier. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an diese Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, hier spricht er jetzt über das Gesetz Mose, sich beschneiden zu lassen. Und er wusste auch von diesen Problemen, er hat es ganz persönlich erlebt, dass Kritik da war, weil er das nicht unterstützt hat, die Beschneidung unter den Heiden, die nicht mit Händen geschieht, Also die Beschneidung ist nicht etwas Äußerliches. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Hier spricht er also über fromme Gesetzlichkeit. Die einen philosophierten, hatten außergewöhnliche Erkenntnisse, die andere nicht hatten, und die anderen waren gefangen in Gesetzlichkeit. Galater 2. Schreibt Paulus, wir machen das kürzer wegen der Zeit und lesen nur ab 2,4. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen. Das ist interessant so bei den Ehrlehrern. Man kann das in der Gemeinde fast sehen und spüren. Die schleichen sich herum in der Gemeinde. Die kommen nicht richtig ins Licht. Man weiß nicht ganz genau, was sie wollen. Sie sind da und wir merken, sie sind da, aber sie sind nicht von uns. Paulus schreibt uns, sie waren es nie und deswegen werden sie uns auch verlassen. Sie gehörten nie zu uns. Wir sind mit denen nicht ein Herz und eine Seele. Sie haben einen anderen Auftrag, eine andere Aufgabe, eine andere Botschaft. Die schleichen sich herum und nehmen eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus haben, und uns zu knechten. Sie führen uns aus der Freiheit in Christus zurück zum Gesetz und sagen dir, ja, eigentlich muss ein Christ ein Bart haben, der darf sich nicht rasieren. Es gibt Christen, die das glauben und praktizieren. Und Frauen müssen Kopftücher tragen. Die Haare muss kurz sein. Komisch, eigentlich wir sagen immer, die Haare muss kurz sein. Stimmt ja auch. Was ist aber kurz? Eine Frau soll sich schämen, wenn ihre Haare zu kurz ist. Und ein Mann soll sich schämen, wenn seine Haare zu lang ist. Was ist aber nun zu lang und zu kurz? Wer bestimmt das? Komischerweise, diejenigen, die das sagen, die ganz Frommen, machen so schöne Bilder, den Zeichnungen von Jesus. Und Jesus hat dann Haare hier runter. Bist du, ne? Hast du schon mal Jesus gesehen irgendwo? Auf so ein frommes Bild mit wie ein amerikanischer Soldat, short back and sides? Nirgends. Aber sie erwarten das von uns. Sie drängen uns diese Dinge auf. Und da wärst du schon als Junge. Ich weiß, wir waren ja alle Hippies, ne? Und aus manchen Gemeinden haben wir uns alle zusammen rausgeschmissen. Du kannst nicht zur Gemeinde kommen in Jeans. T-Shirt, wir haben ja nichts anderes, arme Schlucker. Wir hatten keinen Anzug. Du musst einen Anzug. Wenn du nicht einen Anzug anziehst, kann ich dich nicht annehmen. Ich kann das nicht akzeptieren. Lange Haare auch nicht. Haare schneiden, Anzug an, dann kannst du zu uns kommen in der Gemeinde. Das ist ziemlich krass, was ich schildere. Das ist aber so. Immer wieder. Gott nimmt uns alle an. Er schenkt uns eine Freiheit. Er hat das Gesetz erfüllt für uns. Und jetzt wollen sie uns diese Freiheit nehmen. Das ist, was Paulus sagt. Wie kommen die denn dazu? Und es waren eigentlich Leute, die aus dem Judentum kamen mit alle. Ja, die Heiden müssen beschnitten werden, sonst sind das keine richtigen Christen. Es reicht nicht aus. Also, wenn sie sich beschneiden lassen, dann können wir sie akzeptieren in unser Kreis. Dann können wir Brot mit ihnen brechen. Dann können wir vom Kirchen. Was bedeutet das gut, wenn ich es tue? Und werde dann angenommen, dann werde ich durch meine Tat gerecht. Das ist Werkgerechtigkeit. Das widerspricht dieser Freiheit. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und nebeneingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten, denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht. Also heftig, wa? Hier ist er nicht sehr liebevoll, oder? Ich lasse mir nicht die Freiheit nehmen. Da müssen wir konsequent sein. Sonst werden wir vergewaltigt, wir werden überrollt von den Frommen, die so viele Bedingungen und Nebengesetze aufstellen. Sie sind engherzig und engstirnig und intolerant. Gott ist aber so weitherzig. Er nimmt uns alle mit Glatze, Häute und Ohrring. Nicht mein Geschmack, aber viele Männer mögen das. Warum kann ich denn sagen, hier, ich breche nicht mit dir das Brot, weil du eine Glatze hast und einen Ohrring trägst? Kapitel 4, es ist ein Problem hier in der Gemeinde. Und Paulus nimmt es nochmal auf im 4 und Vers 10. Lesen aber Vers 8, Galater 4, 8. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die ihn in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein? Das ist Gesetzlichkeit. Nur der Sabbat. Wir haben die süße, liebe Schwestern, die sich so für Israel einsetzen und so verbunden sind mit dem jüdischen Volk. Das ist so schön und ich freue mich, weil ich Israel liebe, weil Jesus Jude war, das sage ich vom ganzen Herzen. Sie sollen mir aber und nicht der Gemeinde diese Sabbatsachen aufzwingen. Und das muss man genauso klar sagen, wie Paulus das sagt. Nicht eine Stunde, nicht ein Millimeter. Ich mache es nicht mit. Es nimmt mir die Freiheit, die Christus mir gegeben hat. Es hat nichts mit Tage zu tun. Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Das heftig, was er da, ist alles für die Katz. Es hat nichts gebracht. Ihr habt das wahre Evangelium verlassen und habt euch Lehren von Engeln, Märchen zugewandt. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche auch euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet. Ihr wart ja so barmherzig. Ihr wart so weitherzig. Ihr habt mich angenommen mit meinen Macken. Warum habt ihr euch verändert? Warum habt ihr die Gesinnung, die ihr damals hattet, verlassen? Sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Ja, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Ist es nicht recht, wie sie um euch werben, diese, die sich herumschleichen in der Gemeinde? Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht. Und zwar immer und nicht nur in meine Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine liebe Brüder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Da kommt das auf, was wir gerade gelesen haben. Nicht ein Millimeter Ich gebe nicht nach, ich mache das nicht mit. Interessanterweise sagt er da in Vers 9, das wir gerade gelesen haben, wie wendet ihr euch dann wieder den Schwachen und Dürftigen Mächten zu? Hey, es hat nicht nur mit einem Buchstabe zu tun. Es ist nicht eine Frage vom sichtbaren, materiellen, vergänglichen. Anscheinend hängen Mächte der Finsternis dahinter. Ihr habt euch Mächte zugewandt. Fromme Geister, nenne ich sie. In 1 und 8 sagt er, vom selben Brief, aber auch wenn wir oder ein Engel von Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Da sagt er, so diese Gesetzeslehre. Und wenn es ein Engel ist, ich will abschließen hier, damit ihr seht, dass es eigentlich nicht etwas ist, was nur zu den Tagen gehört, wo Paulus gelebt hat. Dass das Problem nicht nur hier in Kolosse war, sondern diese Probleme gibt es heute. Es gibt die Philosophen und es gibt die Gesetzeslehrer. Es gibt diejenigen, die geistliche Erlebnisse über das geschriebene Wort stellen. In dem Moment, wo ich es tue, habe ich gar nichts, woran ich sagen kann. Ich habe keinen Maßstab, dass ich ansetzen kann. Ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Nur weil ein Engel des Lichtes, der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichtes. Wie kann ich erfahren, dass es nicht ein Engel gewesen ist, sondern der Teufel oder ein gefallener Engel? Ich kann das nur mit dem Wort Gottes. Mir ist nichts anderes gegeben worden, als das geschriebene Wort, um zu prüfen, ob das von Gott ist oder nicht. Zum Abschluss, wie gesagt, ein Erlebnis, das ich in Tübingen hatte. Und der Teufel greift uns normaler Weise an, wenn wir geschwächt sind, wenn wir in der Not sind, wenn wir krank sind, wenn wir geschwächt sind, wenn wir die Hoffnung verloren haben, wenn wir meinen, dass Gott uns im Stich lässt, dass er uns nicht sieht in unserer Not. Wir waren in Tübingen, meine Frau und ich, über ein paar Wochen, einige Wochen waren das, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange es war. Wir haben einen Sohn, der inzwischen 22 Jahre geworden ist und aber in Indien geboren ist mit einem schweren Herzfehler. Einen sehr schweren, außergewöhnlichen Herzfehler. Und der Jason ist schon zweimal am Herzen operiert worden, am offenen Herzen. Er ist geboren mit 3/4 Herzen, inzwischen hat er nur ein halbes Herz. Da haben sie eine ganze Hälfte weggeschnitten. Und wir waren wieder mal so weit, dass er operiert werden sollte am offenen Herzen. Und das war die einzige Hoffnung. Er war so voll gedröhnt mit Medikamente, dass er nur noch wie ein Zombie wandelte. Er nahm gar nichts mehr richtig wahr. Die konnten ihm nur vollgepumpt mit Medikamente über Wasser halten. Und die wussten entweder, wir greifen an und operieren oder er stirbt. In kurzer Zeit. Für uns war es eine große Überwindung zu sagen, okay, Jason wieder unterm Messer. Für ihn war es schwer, den Schritt zu tun. Aber ab nach Tübingen. Und nun war Jason im Krankenhaus, Voruntersuchung, eine OP über Stunden am offenen Herzen. Und Gabi suchten natürlich in der Zeit sehr nach Halt und Geborgenheit und auch Rat bei Gott. Ist es richtig, dass wir das tun? Na, was ist, wenn der Junge dabei drauf geht? Das ist eine Wahnsinnsverantwortung, so eine Entscheidung. Und wir fanden so nicht den Boden unter den Füßen und waren sehr fragend. Und natürlich sehnten wir uns nach Heilung. Herr, du bist ein Gott, der heilen kann. Bitte heil du ihn doch. Warum setzt du uns diese Spannung aus? Ne? Und aber Gott tat nichts Außergewöhnliches. Und Jason musste unter Messer. Und in diese Zeit haben wir nach Gemeinschaft gesucht in Tübingen. Wir wussten hier nur von der Gemeinde in Stuttgart und Roland, da wo ihr am Sonntag hingeht. Und das war irgendwie so weit. Und Roland hatte auch wenig Zeit. Und irgendwo hat es nicht geklappt. Und wir liefen da rum in der Stadt, haben versucht, uns ein Stückchen abzulenken und kamen an diese Gemeinde vorbei. Das war so mittendrin in der Stadt, so am Fluss da in Tübingen und weiß gar nicht, wie der Fluss heißt. Wisst ihr auch nicht. Auf jeden Fall Jesus Live stand drauf im Fenster und wir dachten, oh, da können wir ja vorbeikommen und gucken. Das sah wie eine Teestube aus. Und dann sind wir nochmal vorbei gegen abends und da standen eine Menge Leute, also ich weiß nicht, 150 Leute drumherum, so Heiden, haben geguckt, ne, und da ging ganz schön was ab. Und ich habe gedacht, ja, müssen wir da durch die Menge durch, mal sehen, was da läuft. Ne? Und da beteten Leute an und da schrien Leute und da kippten Leute um, lagen auf dem Boden, die schäumten am Mund und zuckten am ganzen Körper und bellten. Und ich hatte gehört, ich hatte sogar Videos gesehen, aber live hatte ich das nicht erlebt. Und ich dachte, Mann, und ich guckte mir erstmal die Geschwister an und denkt, sowas tut doch Gott nicht. Bewusstlos lagen sie da und zuckten, wie gesagt. Die anderen flogen wie Adler durch die Gegend. Die anderen bellten wie Hunde. Und ich denke, das darf nicht wahr sein. Guckte mir die Heiden an, ne? Und die Leute in der Welt, die standen so. Das. Und dann auf dem Fenster Jesus Live. Ich danke. Jesus Live. Ne? Eine Live-Show letzten Endes. Ich dachte, ich muss hier den Pastor suchen. Irgendwie fühle ich mich ein Stückchen verantwortlich. Sie kleben den Namen Jesus da an der Scheibe und sagen, letzten Endes, Gott tut dies, was hier geschieht. Das kann doch nicht sein. Ne? Und ich suchte dann nun nach. Einige Zeit erkannte ich, wer eigentlich die Fäden gezogen hat und bin dann ganz ruhig zu ihm hin. Und innerlich hatte ich eine Stimme, provoziere nicht. Stell doch erstmal diese Sache, die ständig also in unserer Mitte ist, ne, in evangelikalen Kreise nicht in Frage. Mach ihn nicht an, sei liebevoll und geduldig mit ihm. Und ich sagte dann, also Bruder, ich möchte jetzt nicht über dieses Phänomenen umkippen, Toronto Blessing, das will ich nicht zum Thema machen. Aber guck mal, diese Menschen da aus der Welt, Paulus schreibt das doch ganz deutlich, die verstehen nicht das, was hier abgeht. Und das, was die Heiden nicht verstehen, das sollten wir nicht vor den Heiden tun. Das schreibt Paulus ganz deutlich im Wort. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er sagt, Bruder, mich interessiert es nicht, was Paulus sagt, und mich interessiert es auch nicht, was in der Bibel steht. Kein Maßstab. Wenn wir nicht den Maßstab des Wort Gottes anwenden dürfen, um welchen Druck stehen wir? Du betrübst den Heiligen Geist. Das kannst du nicht sagen. Paulus hat den Geist Gottes nicht betrübt. Er hat gesagt, ich dulde das nicht, auch nicht eine Stunde. Diese fromme Mächte, darüber spricht er. Diesen Einfluss, diese Engel, die kommen und zusätzliche Offenbarung geben, Phänomenen erzeugen, die in der Bibel nicht vorhanden sind. Ich unterstütze das nicht. Und ich denke, wir müssen Mut dazu haben, in den ganzen Philosophien auch, die es heute gibt. Psychologie, was für eine Rolle spielt Psychologie im Christentum heute? Wir erleben eine Zeit, wo das Christentum psychologisiert wird. In der Evangelischen Allianz in Hannover wird eine Psychologin geholt und alle Pastoren setzen sich hin, falten ihre Hände, hören zu. Und zum Schluss sitzen sie alle und und was meinen Sie denn, was ich für ein Problem habe? Und meinen Sie, dass meine persönlichen Macken auf die Gemeinde sich negativ auswirken? Ja, liebe Schwester, was soll ich denn tun? Leg mir doch bitte die Hände auf. Paulus hätte das nicht gemacht. Paulus hat sich diese Philosophien von Menschen gemachten, nicht unterworfen. Er hat sich gewehrt und hat den Heiligen Geist nicht betrübt. Im Geist haben sie angefangen, schreibt er, und im Fleisch sind sie gelandet. Warum? Sie haben sich diese Mächte ausgeliefert und sie nicht gewehrt. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in Jesus Christus dein Wort gegeben hast und dass dein Wort dazu da ist, uns unserer Rücken zu stärken, dass dein Wort uns hilft, das zu widerstehen, was nicht von dir kommt. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns alles bist. Wir danken dir, Vater, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Dass du uns satt machen kannst. Dass du uns Freiheit bringst und wir wollen uns diese Freiheit nicht nehmen lassen. Diese Freiheit, die wir durch Jesus Christus und in Jesus Christus empfangen haben. Diese Freiheit, dass uns so teuer und so wertvoll ist. Und wir möchten so gern diese Freiheit weitergeben. Wir haben es von dir empfangen als Geschenk. Und wir wollen damit großzügig sein. Und wir bitten dich, Herr, stärke du uns durch dein Wort. Bewahre du uns durch dein Wort. Sei ein Licht für uns auf den Weg. Und da, wo wir stolz sind, da, wo wir eigensinnig sind, da, wo wir meinen, etwas zu wissen, Herr, wir bitten dich mit David, dass du uns bewahrst durch dem, dass du uns ein demütiges Herz gibst. Mach du uns wie die Kinder da oben in Nepal. Schenk, dass wir so wie die Kinder sind, dir vertrauen. Das schlichte Evangelium, das, was geradeaus ist, das, was klar ist, das, was wir alles verstehen können, denn du hast nichts verschlüsselt, du hast nichts verschlossen. Du hast dich uns offenbart in und durch Jesus Christus und das genügt uns. Und wir wissen, Herr, mit Christus schenkst du uns alles andere. Die Fülle des Heiligen Geistes, alle Gaben, die wir brauchen, um dir Ehre zu machen. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.